SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Heute mit Katrin Aue. Schön, dass Sie dabei sind. Auch diese Woche gab es mal wieder einige Angriffe auf die freie Presse zu verfolgen. Vielleicht der Höhepunkt war Donald Trumps Attacke gegen den CNN-Korrespondenten Jim Acosta. Der hatte sich erdreistet, in der Pressekonferenz nach den Zwischenwahlen auch nach den Russland-Ermittlungen zu fragen und dabei auch noch nachzuhaken. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Mr. President,
I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead.
Also, der mächtigste Mann der Welt, Donald Trump, nennt den hartnäckigen Reporter eine unverschämte, schreckliche Person. Später wird dem CNN-Mann noch die Akkreditierung für das Weiße Haus entzogen. Ja, was soll man da noch sagen? Und ein paar tausend Kilometer weiter südlich schickt sich ein weiterer erklärter Journalistenfeind gerade an, Präsident zu werden. Jair Bolsonaro in Brasilien. Mitverantwortlich dafür dürften sein die sozialen Medien, die Bolsonaros Team, ähnlich wie das von Donald Trump, zu bedienen weiß. Anne Herberg berichtet.
Die linke Arbeiterpartei sagt, Jesus sei ein Transvestit. Sie befürworten Inzest und Pädophilie. Sie planen eine kommunistische Diktatur. Jede Minute eine neue Nachricht, ein neuer Skandal, ein neuer Aufreger. Darunter Videos, Fotos, Bildmontagen. Auch so gewann Jair Bolsonaro die Wahl ums Präsidentenamt. Soziale Netzwerke, darunter rund 2000 WhatsApp-Gruppen, wurden regelrecht geflutet mit manipulierten und erfundenen Behauptungen über den Gegenkandidaten von der linken Arbeiterpartei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile gegen rund 150 Unternehmen, die diese massive Fake-News-Kampagne zugunsten von Bolsonaro in Auftrag gegeben haben sollen. Aufgedeckt hat das die Zeitung Folha de São Paulo. Heute steht sie unter Beschuss. Diese Zeitung ist erledigt. Die haben ihr Ansehen verspielt. Fast alle Fake News gegen mich gingen von der Folha de São Paulo aus. Was Werbung der Regierung angeht, können Zeitungen, die so schamlos lügen, keine Unterstützung der Regierung erwarten. Bolsonaro, der sein erstes Fernsehinterview beim befreundeten evangelikalen TV-Sender TV Record gegeben hat, will kritischen Stimmen wie der Folha die staatlichen Werbegelder streichen. Eine offene Zensurdrohung, sagt der Folha-Kolumnist Wladimir Safatle. Die Presse in Brasilien hängt zwar nicht direkt von der Regierung ab, aber die Regierung hat wichtige Werbegelder zu vergeben. Über die staatlichen Unternehmen wie zum Beispiel Petrobras oder die Post. Das sind wichtige Anzeigenkunden. Das war schon immer eine Art subtiles Druckmittel. Doch erstmals sagt jetzt einer frei heraus, ich werde Gelder nur denen geben, die schreiben, was ich will. Das Gros der Brasilianer, umso mehr die ärmeren Bevölkerungsschichten, informieren sich heute nur noch über die sozialen Netzwerke. Bei vielen Handyverträgen ist die kostenlose Nutzung von WhatsApp oder Facebook inbegriffen. Und diese Kanäle bespielt der Trump, der Tropen, Bolsonaro, mit Perfektion, gemeinsam mit den drei Söhnen. Die Bolsonaros haben allein auf Facebook über 12 Millionen Follower. Marco Aurelio Rüdiger, der bei der Getúlio Vargas Stiftung das Forschungszentrum zu Big Data leitet. Trump ist das Vorbild, direkte Kommunikation per Social Media, um die öffentliche Meinung zu gewinnen und so auch den Kongress unter Druck zu setzen. Diese Taktik ging ja bisher schon auf und war sehr effektiv. Ich sehe nicht, wie man das wieder zurückdrehen könnte. Das wird die neue Normalität werden. Gepaart mit dem großen Misstrauen in die Institutionen allgemein und dem geringen Bildungsniveau vieler Brasilianer eine explosive Mischung. Auf der anderen Seite könnten die sozialen Medien auch zum Problem für Bolsonaro selbst werden, glaubt Rüdiger. Denn kontrollieren ließen sich diese Plattformen nicht, umso weniger in einem so großen Land wie Brasilien.
Über die begründeten Sorgen brasilianischer Journalisten nach der Präsidentschaftswahl hat Anne Herberg berichtet. Konstruktiver Journalismus, das ist eine Strömung, die immer mehr Anhänger findet. Die Idee ist, nicht nur zu sagen, was ist, wie es Rudolf Augstein Journalisten einst ins Stammbuch geschrieben hat, sondern zu sagen, was geht, also Lösungen für ein Problem mitzutransportieren. Diese Woche war Maren Urner im Saarland zu Gast. Sie ist Gründerin der Online-Plattform Perspective Daily, die sich zum Ziel gesetzt hat, in den Artikeln ein vollständigeres Bild der Welt zu zeigen, konstruktiv zu sein. Frau Urner, ich habe mir mal ein paar Themen aus Perspective Daily angeschaut aus den letzten Tagen. Eine Überschrift heißt zum Beispiel, fast alle wollen Homeoffice machen, mit diesen 5 Regeln klappt es wirklich. Oder eine andere heißt, nächste Woche sind Midterm-Wahlen, dieser Text bereitet dich darauf vor. Also das klingt für mich wie relativ normaler Verbraucherjournalismus oder Politikjournalismus. Was soll daran konstruktiver Journalismus sein?
Ja, also man muss natürlich ein bisschen weiterlesen als die Überschrift, um dann den Unterschied zu sehen beziehungsweise zu merken, was machen die denn da eigentlich anders. Und ganz, ganz grob zusammengefasst ist das, was wir versuchen, jeden Tag umzusetzen, eben immer auch die Frage zu stellen, wie kann es weitergehen? Also aus dem klassischen Journalismus kennt man so die W-Fragen, wer, wo, warum, weshalb. Und wir stellen dann halt immer noch zusätzlich, beziehungsweise diese Frage steht eigentlich so ein bisschen über allem drüber, die Frage, wie kann es weitergehen? Das heißt, wir hören nicht mit der Problembeschreibung auf, sondern schauen eben auch, was gibt es bereits für Lösungen? Welche Menschen arbeiten an diesen Lösungen? Und welche Lösungen werden vielleicht in einem anderen Kontext umgesetzt oder in einem anderen Land? Und vielleicht können wir die ja übernehmen und ein bisschen anpassen auf unsere Bedürfnisse und können dann aber weitermachen und eben nicht ja zynisch und hilflos enden.
Aber einordnen sollte doch eigentlich im besten Fall jeder Artikel oder jeder Beitrag. Nach meiner Wahrnehmung passiert das häufig auch. Warum braucht es eine Schublade wie konstruktiver Journalismus?
Ja, also es heißt nicht, dass es noch keinen konstruktiven Journalismus gab, sozusagen bevor wir angefangen haben, oder dass es auch jetzt keinen konstruktiven Journalismus gibt. Es gibt ihn einfach zu wenig. Und das ist das, was wir halt beobachten, dass wenn wir zum Beispiel Menschen fragen, also nicht nur wir, sondern eben Studien durchgeführt werden, dann haben die Menschen durchschnittlich ein zu negatives Bild von der Welt. Das heißt, die Kernaufgabe, die Journalismus hat, den Menschen zu erklären oder zu zeigen, was da draußen passiert, dass wir sie selber nicht erfahren können, funktioniert noch nicht in dem Maße, dass Menschen ein realistisches Weltbild haben und sich auch in der Lage fühlen, Problemen entgegenzutreten. Sie haben ein zu negatives Weltbild, egal in welchem Land übrigens man das fragt oder Umfragen durchführt. Und sie wenden sich mehr und mehr von den traditionellen klassischen Medien ab, weil sie das Gefühl haben, dass dort eben über Weltuntergang und Probleme gesprochen wird, gegen die sie selber nichts ausrichten können.
Aber tatsächlich ist es doch so, dass eine der wichtigsten Aufgaben des Journalismus ist oder als solche gilt, Missstände aufzeigen. Was
Absolut.
Soll daran falsch sein?
Absolut, da ist gar nichts dran falsch. Das ist genau richtig und das ist genau das, was der konstruktive Journalismus auch macht. Das ist sozusagen der erste Schritt, wie ich sagen würde, des Journalismus. Aber der zweite Schritt ist dann eben auch, um das realistische Weltbild zu bekommen und eben die Einordnung, das, was Sie auch gerade gesagt haben, zu schaffen, eben auch darüber zu sprechen, wie können wir weitermachen. Und nicht im Sinne von rosarote Wolken und wir malen uns mal die Welt, wie sie uns gefällt oder entwickeln irgendwelche abstrusen Lösungen, sondern eben genau das abzubilden, was da draußen schon passiert. Und eben damit den Menschen zu zeigen und wie die Welt aussieht, aber auch auf einer psychologischen Ebene zu kommunizieren. Es gibt Mittel und Wege, beziehungsweise wir müssen über die Mittel und Wege reden, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen.
Aber sind dafür nicht andere Leute zuständig, Politiker, NGOs etc.?
Das ist genau der Punkt. Es ist nicht die Aufgabe eines Journalisten, die Lösung zu entwickeln, aber er muss sie abbilden. Das ist ja das, was ich eben meinte mit der Kernaufgabe des Journalismus, die Realität abzubilden, so wie sie ist. Es geht nicht darum, die Lösungen selber zu entwickeln und voranzutreiben und Agenda-Setting, also was Medien sowieso immer betreiben, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema, müssen sie zwangsläufig, weil sie auswählen. Aber im Prinzip zu sagen, okay, wir übernehmen jetzt die Aufgabe der Politiker oder bestimmter NGOs oder Interessengruppen, sondern einfach das abzubilden, was da draußen schon passiert und eben für die Probleme zu sensibilisieren, aber gleichzeitig auch für die Lösungen zu sensibilisieren und damit Mut und Hoffnung zu machen. Nicht in einem abstrusen Sinn im Prinzip, wir brauchen jetzt irgendwie mehr gute Laune da draußen, sondern in einem Verständnis von, jetzt haben wir die Realität ein bisschen besser verstanden.
Konstruktiven Journalismus gibt es ja schon eine ganze Weile, war eine Zeit lang nach meiner Wahrnehmung sogar sowas wie eine kleine Mode.
Ja, es war so ein bisschen hip,
habe genau, ich auch das Gefühl gehabt. Was würden Sie sagen, hat sich die Branche dadurch irgendwie verändert?
Das ist immer schwierig zu beurteilen, weil ich glaube, müsste man gucken, nach welchen Kriterien verändert. Also zum Beispiel sehe ich auf jeden Fall eine Veränderung darin, dass mehr und mehr Menschen den Begriff kennen und für die Thematik, also Menschen im Sinne von Menschen, die im Journalismus arbeiten, für die Thematik sensibilisiert sind und auch mehr und mehr darüber nachdenken. Also sowohl in den öffentlich-rechtlichen als auch in den privaten Sendern und Journalismusbetrieben. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch jetzt noch keine große Veränderung, dass ich sagen würde, okay, im Mittel gibt es da jetzt eine Tendenz dahingehend, dass das alles mehr konstruktiver, also da muss wie gesagt nicht immer das Label konstruktiv dran stehen, aber dass mehr konstruktiver Journalismus gemacht wird.
Wenn Sie jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen arbeiten würden, welches Format würden Sie sich wünschen, dass das eingeführt würde?
Ich würde tatsächlich dagegen argumentieren, ein bestimmtes Format einzuführen, weil ich dann wieder so eine Sonderrolle, so nach dem Motto, so ein bisschen wie so ein Label, das hier ist jetzt der konstruktive Beitrag. Und das ist genau das, was ich glaube, was uns nicht weiterbringt, weil dann habe ich wieder diese Grabenbildung, weil dann habe ich die einen, die sagen, oh ja, da brauchen wir mehr von, und die anderen, die sagen, nee, aber das ist doch kein Journalismus oder irgendwie was, sondern es geht wirklich darum, an die DNA der Journalisten und des Journalismus dran zu gehen, im Sinne von dieses Verständnis dafür zu schaffen, dass die Kernaufgaben eigentlich mit konstruktivem Journalismus, die Kernaufgaben des Journalismus mit konstruktivem Journalismus besser abgedeckt werden und dass man da halt einfach hingeht und sich ehrlich hinterfragt, okay, wie arbeiten wir, wie wollen wir arbeiten, was wollen wir eigentlich erreichen? Und das Interessante ist, wenn ich zum Beispiel bei Workshops oder so mit Journalisten spreche und frage, warum seid ihr Journalisten geworden, kommen genau diese Grundmotivationen raus. Also den Menschen zu erklären, was da draußen schief läuft, den Menschen mitzuteilen, wie die Welt überhaupt aussieht, Verständnis zu schaffen und so weiter. Und wenn das halt mit dem Ist-Zustand nicht erreicht wird, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, also auch für den Journalismus selber, wie kann es weitergehen? Nicht nur für die Themen, die wir behandeln. Und da glaube ich einfach, würde es helfen, nicht verschiedene Formate oder Einzelformate irgendwie, die dann die konstruktive Stimme oder was auch immer gelabelt sind, sondern wirklich generell hinzugehen und zu schauen, welche Routinen, welche Gewohnheiten in unserem journalistischen Alltag können, wollen, vielleicht müssen wir sie sogar ändern, damit wir die Menschen da draußen besser informieren und erreichen.
Die Neurowissenschaftlerin Maren Urner hat erklärt, warum sie den konstruktiven Journalismus für sinnvoll hält. Auch im nächsten Beitrag geht es darum, wie Berichterstattung verbessert werden könnte. Und zwar besonders Berichte über das Berliner Politikgeschäft. Da werden ja oft persönliche Querelen oder angebliche Streitigkeiten innerhalb von Parteien in den Mittelpunkt gestellt. Das beklagen zumindest viele. Dabei geht das Wesentliche oft verloren, heißt es dann. Von einer Berliner Blase ist oft die Rede. Aber stimmt das wirklich? Und was folgt daraus? Darüber wurde diese Woche in Berlin diskutiert, auf einer Konferenz namens Formate des Politischen. Und zwar genau dort, wo diese Berliner Blase vermutet wird, im Haus der Bundespressekonferenz. Michael Mayer.
Markus Decker ist einer jener alten Hasen, die das Regierungs- und Mediengeschäft seit langem kennen. Seit 2001 berichtet er für die Zeitung der DuMont-Gruppe aus Berlin. Heute arbeitet er im Redaktionsnetzwerk Deutschland, das für DuMont und die Zeitung der Matzak-Gruppe berichtet. Markus Decker meint, dass im Laufe der Jahre sich vieles doch verbessert habe. Man habe heute einen schärferen Blick auf manche Probleme im Land.
Ja, ich würde zum Beispiel an dem Thema Ostdeutschland sagen, dass es da eine größere Sensibilität gibt, eine größere Aufmerksamkeit, warum die politischen Verhältnisse da so sind, wie sie sind. Da hat es doch lange Zeit entweder ein Wegsehen gegeben oder einen großen Optimismus nach dem Motto, je länger wir vom Mauerfall entfernt sind, desto mehr werden sich die Verhältnisse angleichen. Und dann irgendwann ist es im Osten so wie im Westen. Mit den Jahren ist halt deutlich geworden, dass das so eben nicht funktioniert und dass man da genauer hingucken muss. Und es wird auch genauer hingeguckt, würde ich sagen, als vor 5 Jahren noch.
Und dennoch liegt das Problem weit tiefer, meint der Sozialwissenschaftler Raj Kolmorgen von der Hochschule Zittau-Görlitz. Hier, tief im Osten Deutschlands, bekomme man oft früher als woanders mit, was die Leute bewegt. Kolmorgen und sein Team haben eine Reihe von Untersuchungen zur Befindlichkeit der Bürger durchgeführt und dabei herausgefunden, das Misstrauen der Menschen richtet sich nicht nur gegen die Medien, sondern auch gegen fast alle anderen Institutionen wie Gewerkschaften, Parteien und Politik in Berlin, Kirchen oder selbst Nichtregierungsorganisationen. Dabei sei ein Phänomen interessant, erklärt der Sozialwissenschaftler Kolmorgen.
Eigentlich möchte man sich gar nicht mehr repräsentieren lassen und auf der anderen Seite, und deswegen paradox, stellt man aber die größten Ansprüche an die Repräsentationsinstitutionen. Und das finde ich einigermaßen verrückt. Also man verlangt ja trotzdem von der Regierung, man verlangt von den Parteien, von den Vereinen, ja, aber bitte repräsentiert mal unsere Interessen. Und wenn die das nicht machen, dann gibt es eine Kritik in Bausch und Bogen. Ich denke, die ist Ihnen gut vertraut. Also ich würde das sowas wie ein Repräsentationsparadox nennen und ich muss gestehen, dass mir auch nicht richtig und gut klar ist, wie man damit umgeht.
Dieses Paradox trifft natürlich auch in vollem Maße auf die Medien zu. Doch was macht man damit nun? Wie sollen die Medien darauf reagieren? Darauf fand man auf der Konferenz auch keine richtige Antwort. Eine Strategie könnte sein, dass Berichterstattung möglichst vielfältig sein muss, also Berichten für Alte, Junge, Frauen, Männer, Homo- und Heterosexuelle, Migranten und Deutsche gleichermaßen. Inklusive Berichterstattung, also ohne aus jeder Minderheit gleich einen Problemfall zu machen, so drückt es Ferda Attermann, Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacher, aus.
Also das fängt ja schon da an, wenn wir sagen, was ist eigentlich mit den Ostdeutschen, die es ja so auch nicht gibt, die haben wir auch vernachlässigt, sind die jetzt nicht mit in diesem Normalbürger? Ist das eine Minderheit? So. Und deswegen würde ich sagen, guter Journalismus heißt, die Augen offen zu halten, ganz viel zuzuhören und so weiter.
Die Redaktionen versuchen auf unterschiedlichen Wegen näher an die Nutzer heranzukommen. Die Zeit lud an einem Tag etwa zum politischen Streitgespräch namens Deutschland spricht. Deutschlandradio widmete sich im letzten Jahr den Hidden Champions, Erfolgsstories aus den ostdeutschen Ländern. Silke Hasselmann, Länderkorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, erklärt, dass es dabei darum ging, einmal positiv über bestimmte kleinere Städte zu berichten.
Von denen man so überregional nicht besonders viel Notiz nimmt, die wir als Länderkorrespondenten aber schon finden, da lohnt es sich mal genauer hinzugucken, weil die haben hier was oder hier entsteht was, hier entwickelt sich was, das ist gut. Ohne nun wiederum aber auch Probleme dabei völlig auszublenden. Aber das war so die Grundidee.
Ein Fazit lautet, Medien können und sollen sich nicht von den gesellschaftlichen Entwicklungen abkoppeln. Wenn es Schieflagen gibt, muss man sie abbilden. Die Frage nach der richtigen Repräsentation verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen und deren Sichtweisen bleibt aber noch lange aktuell. Sie wird sicher noch häufiger gestellt werden.